was ich in dieser Woche gelesen habe. Und zwar zuerst mal dreh dich zu deinem Nachbarn um und sag, Axel ist kein Homophob. Sag das, ein Homophob. Ihr habt den Ausdruck noch gar nicht gehört. Das ist momentan der Slogan, der überall in den Medien breit gemacht wird, wenn du etwas gegen Homosexualität sagst. Wenn du dich wagst zu sagen, es ist Sünde, dann wirst du als Homophob hingestellt. Du kannst dich jetzt zu deinem Nachbar umdrehen und sagen, Axel ist kein Homophob, er nimmt das nur als Beispiel. Ja? Weil es geht nicht nur allein darum, es geht um den Kern. Ein bekannter Frontmann einer christlichen Band, die in den 90ern ganz starken Erfolg hatte, auch in der Welt, sagte, er findet nicht einen Grund, warum nicht gleichgeschlechtliche Ehe heiraten sollten. In diesem Jahr hatte ein ganz bekannter Prediger in Amerika, der die größte Gemeinde in Amerika hat, ein Interview gehabt. In diesem Interview sagte er, er ist davon fest überzeugt, dass Gott keine Probleme mit Homosexualität hat. Und man fragte ihn, seid ihr bereit dazu, in eurer Kirche gleichgeschlechtliche Menschen zu trauen? Und beantworteten das mit Ja. Das sind erschreckende Dinge, die ich sehe in unserer Christenheit. Das nächste, was ich gesehen habe, ist diese Gay Christianity, also schwule Christen, die es breit machen, dass man heiraten darf und dass Gott keine Probleme damit hat. Das ist jetzt ein haariges Thema. Ich habe gesagt, Gott muss das sein. Aber er sagt, es geht um Sünde. Es geht um Sünde. Kannst das Bild wegtun? 1985 ist in Brownsville, in Pensacola, eine Erweckung ausgebrochen. Zu dieser Zeit bin ich ins Glaubenszentrum gekommen und habe sehr, sehr viel von dieser Erweckung mitbekommen. In dieser Erweckung sind Menschen befreit worden von Homosexualität, sind Menschen befreit worden von Pornografie, sind Menschen befreit worden von einem Mördergeist, sind Menschen von Alkohol befreit worden, von Drogen. Diese Menschen sind frei. Das ist, wenn der Geist Gottes anfängt zu fallen. Das ist, wenn Gott anfängt, die Erde zu küssen. Küsse mich mit den Küssen deines Mundes. Küsse mich mit den Küssen deines Mundes. Das ist, wenn der Himmel die Erde küsst. Und ich habe Sehnsucht danach. Ich habe Sehnsucht danach, das zu erleben. Warum spreche ich das an? Rainer, wenn du ein blaues Hemd anhast und mir gefällt dieses blaue Hemd nicht, habe ich dann was gegen deine Person?
Ich hoffe nicht.
Ich hoffe auch nicht. Ich hab nichts gegen deine Person. Aber ich mag dein blaues Hemd nicht. Das heißt aber nicht, dass ich was gegen seine Person habe. Das heißt, wenn jemand etwas tut, was ich nicht für richtig halte, heißt das nicht, dass ich was gegen diesen Menschen habe. Aber es heißt, ich heiße das nicht für gut, was er tut. Weil er tut etwas, wo die Bibel eine klare Sprache spricht. Und da möchte ich euch heute ein bisschen reinführen. Es ist eine kurze Predigt, aber es ist auch ein bisschen Schwarzbrot. Jesus predigte, können wir in Matthäus sehen, was predigte Jesus?
Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.
Ja, richtig, das war der zweite Teil. Was war der erste Teil? Tut Buße. Tut Buße. Denn das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Jetzt erläutern wir mal den Ausdruck Buße. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir sind so geschädigt von diesem Ausdruck Buße. Oh weh. Aber was heißt denn Buße? Laut Definition von Wikipedia, Axel, du bist zu schnell. Laut Definition von Wikipedia, in der religiösen Bedeutung ist Buße die Umkehr des Menschen zu Gott, von dem er sich durch die Sünde entfernt hat. Das ist Buße. Das heißt, ich gehe in diese Richtung und ich kehre um. Zum Kreuz. Das ist Buße. Und das, was ich in meinem Leben an Buße erlebt habe, ist, auch als Christ, sie war immer befreiend. Sie war befreiend. Sie hat mich befreit von etwas, was mich gedrückt hat, was mich niedergehalten hat. Etwas, wo ich in meinem Leben gekämpft habe und keinen Sieg hatte, hatte ich plötzlich Sieg. Das ist die Auswirkung von Buße. Es ist befreiend. Jetzt muss ich was trinken, mein Mund ist total trocken. Thema nicht einfach ist. Aber ich predige es, weil ich predige nicht vor Menschen. Ich predige das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und das ist wichtig, dass wir nicht Menschen zu Gefallen predigen, sondern das predigen, was Gott eigentlich sagen will. Das, was ich an Eindruck habe, ist aber heute, Gott ist nicht mehr zeitgemäß. Seine Schriften sind nicht mehr zeitgemäß. Gott ist so unmodern. In so einer modernen und schnelllebigen Zeit, wie wir heute sind, sollte doch Gott sich ein bisschen mehr verbiegen und mehr uns entgegenkommen. Weil er ist doch ein liebender Gott. Er ist doch ein liebender Gott, ein liebender Vater, der seine Kinder liebt. Also, und er liebt doch alle Menschen, sagt die Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Also er liebt uns. Was sagte dieser Pastor? Ich sag's mal wortwörtlich. Moment. Herr, ich muss mehr organisiert werden. Er sagte in diesem Gespräch mit dem Reporter, also er sagte so, ist wortgemäß ungefähr, es ist nicht mehr zeitgemäß, was Paulus, was Petrus, was Jakobus und Johannes da geschrieben haben. Und man müsste diese Bibel doch bitte umschreiben. Er wäre dafür, diese Bibel umzuschreiben. Weil Gott den Menschen doch so sehr liebt. Und es hieß Liebe, Liebe, Liebe. Der Punkt ist Gott die Liebe? Das ist Fakt. Liebt Gott so sehr die Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat? Amen. Aber es steht doch auch geschrieben, dass um den Thron Gottes die Engel rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaoth. Jetzt muss ich aber, okay, er ist heilig. Jetzt die Definition von heilig. Begriffserklärung über heilig. Im Judentum, Kadosch, heilig, ein Wort, das vor allem die einfache Bedeutung von besonders oder das Besondere hat und damit das Gegensatz zu profan ist, im Sinne von weltlich, normal, alltäglich steht. Der Begriff enthält im Grunde die Trennung zwischen weltlich, physikalisch, menschlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite das ewige Wesen Gottes. Gott ist heilig. Gott ist heilig und er hat nichts mit Sünde gemein. Gott ist immer noch heilig. Wir müssen verstehen, dass Sünde immer noch uns von Gott in dem Moment trennt. Stimmt, Christus hat am Kreuz unsere Sünden getragen. Das ist korrekt. Aber das, was Gott von uns erwartet, ist, dass wir ein anderes Leben leben. Ich merke, dass so ein bisschen, dass so durchgeht, ja, ein bisschen Sünde ist nicht schlimm. Wir haben alle unsere Schwächen. Ich sehe das immer so ein bisschen mit diesem Pharisäer und diesem armen Mann, die beide im Tempel gebetet haben. Und der Pharisäer sagte, ach Herr, ein Glück, dass du mich nicht so gemacht hast wie diese Zöllner und diese Sünder, dass ich doch so anders da bin. Aber dieser Mann schlägt sich an die Brust und sagt, Herr, ich elender Sünder. Merkt ihr die Herzenseinstellung? Das sind zwei verschiedene Dinge. Gott liebt uns, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Wir haben einen Kampf und wir haben zu überwinden. Und wisst ihr, wo das steht? Das steht in dem letzten Buch des Neuen Testamentes, der Offenbarung, der Sendschreiben. So viel mir bekannt ist, sind es nur zwei Gemeinden, die Gott nicht rügt, aber die Gemeinden, die er rügt. Das wollen wir nicht gesagt kriegen, sowas. Ich lese mal vor, was Gott Christen geschrieben hat, nicht Heiden, sondern Christen, schreiben lassen hat, in der Türkei. Offenbarung 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea, eigentlich bräuchte ich jetzt gar nicht mehr weiterzureden, weil jeder weiß, was jetzt kommt. Den Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treu und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung und der Schöpfer, der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, weder werde ich dich ausspeien aus meinem Munde, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es nichts und du erkennst nicht, du bist elend, erbärmlich und du bist arm und blind und entblößt. Liebt uns. In dem Ganzen sagt er, komm zu mir. Komm und kaufe. Kaufe geläutertes Gold von mir. Kaufe Augensalbe für deine Augen, dass du wieder siehst. Komm zu mir. Kaufe, dass im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Das ist die Liebe Gottes. Er will nicht, dass du entblößt wirst. Er will nicht, dass du aufgedeckt wirst. Er will, dass du bei ihm kaufst. Ja, was kostet mich das denn? Alles. Dein Leben. Mehr nicht. Dein Leben. Ich bereue nicht eine Sekunde in meinem Leben, seitdem ich Christus gefunden habe, dass ich diesen Weg suche und gehe und Schritt für Schritt. Und manchmal machen wir dann 10 Schritte zurück, aber dann gehen wir wieder 15 Schritte vor und haben immer noch 5 Schritte gut gemacht. Wir sind nicht beständig, wir sind unbeständig in dem, was wir tun. Aber darum geht es nicht. Es geht hier um einen geistigen Stolz, den wir halten in unserem Herzen. Ein stolzes Herz. Und da sagt Jakobus es auf heftigste Weise. Richtig heftig. Er sagt, Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit dieser Welt die Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der ist ein Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist Gottes in uns, der in uns wohnt, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, Hochfertigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Und das ist der Ruf Gottes. Er freut sich, wenn wir in Demut vor ihn treten. Er freut sich, wenn wir verstehen lernen, dass wir das Geschöpf sind. Und wir nicht alle Dinge wissen und nicht alle Dinge haben, aber in Demut vor ihm wandeln. Nächstes Mal hole ich mir so einen Hut mit so einer Flasche dran. In der Offenbarung sagt er weiter, alle, die ich liebe, die überführe ich. Also der Geist ist ein überführender Geist. Er möchte uns überführen. Aber Entscheidung, ob wir uns überführen lassen, wir können auch dem Geist Gottes widerstehen und sagen, nö, nö, das ist mein. Das hier ist mein Bereich, kommst du nicht dran. Das können wir. Das nennt man den freien Willen. Gott hat uns als Geschöpf geschaffen mit einem freien Willen. Wir können Gott widerstehen. Alle, die ich liebe, überführe ich und züchtige ich. So seid nun eifrig und tut Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich mit ihm das Abendmahl halten. Und jetzt kommt dieser Punkt. Wir haben einen Kampf. Wer da überwindet? Wer überwindet? Der wird mit mir auf meinem Thron sitzen und regieren, sagt Jesus. Wer da überwindet? Das heißt, wir haben einen Kampf. Das heißt, wir haben auch etwas zu überwinden. Und wir können nicht das legalisieren. Wir können Homosexualität nicht legalisieren. Wir können Pornografie nicht legalisieren. Wir können Drogenabhängigkeit nicht legalisieren. Wir können es im Verborgenen tun. Das können wir. Aber wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar. Alle, ich auch. Und ihr kennt sehr wenig von mir. Das ist jetzt der Axel, der das zweite Mal gepredigt hat in dieser Gemeinde. Aber ihr kennt mich nicht. Ich kann auch Süßholz raspeln. Doch, das kann ich. Wo ich uns hinführen will, das, was ich aufs Herz bekommen habe, ist, ich sehe, dass diese Welt uns zeigt, es wird immer mehr die Maßstäbe Gottes runtergebrochen. Immer tiefer und tiefer. Es wird immer angepasst. Jetzt geht es schon darum, Homosexuelle zu trauen. Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Gottes Wort, hat sich Gottes Wort verändert? Ich kann es nicht sehen. Es bewegt sich nicht. Gottes Geist redet. Ich habe schon Dinge, wovon ich überzeugt war und habe gedacht, wow, das ist richtig, das ist korrekt, jetzt laufe ich richtig, jetzt mache ich das Richtige für Gott. Hat Paulus auch geglaubt. Paulus war überzeugt davon, dass er, als er die Christen verfolgt hat, ein Gottes Werkzeug war. Er hat Fehler gemacht und das ist okay. Wir machen Fehler auf dem Weg, den wir gehen und der Geist Gottes zieht uns irgendwann zurück und sagt, guck mal, langsam tut es doch weh, du läufst schon seit 3 Stunden gegen diese Wand und deine Stirn ist blutig. Gott korrigiert uns, wenn wir uns korrigieren lassen. Und das ist der Ruf Gottes heute Morgen. Lass dich korrigieren. Lass dich korrigieren vom Geist Gottes. Öffne dein Herz für ihn. Geh nicht aus diesem Gottesdienst raus und Montag ist wieder Montag. Spiel nicht auf zwei Theaterbühnen. Es funktioniert nicht. Es gibt so ein schönes weltliches Sprichwort, das heißt, man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Es funktioniert einfach nicht. Jesus hat es gesagt und hat gesagt, du wirst den einen lieben, den anderen wirst du hassen. Entscheidung. Was ich hier sehen möchte, Herr, das ist Erweckung. Erweckung bei mir zuerst. Fang bei mir an. Ich brauche das. Ich brauche Erweckung in meinem Leben. Ich habe Dinge in meinem Leben, die müssen erweckt werden. Die sind eingeschlafen oder sie sind sogar tot. Herr, erwecke mich. Herr, erwecke mich. Erwecke mich in meinem Geist. Erwecke mich in meinem Herzen. Lass mich leidenschaftlich dich lieben. Lass mich leidenschaftlich dich suchen, dich ehren, dich achten. Sehen, wo willst du hin? Wo sagt der Geist Gottes? Sagt der Geist Gottes, geh nach links, dann gehst du nach links. Und sagt der Geist Gottes, geh nach rechts, dann gehst du nach rechts. Und es funktioniert. Habt ihr das Zeugnis von Franz Josef gehört? Habt ihr das gehört? Es funktioniert. Es funktioniert. Der Geist Gottes möchte reden. Und er möchte nicht nur sonntags hier reden. Er möchte in deinem Alltag mit dir reden. Er möchte reden. Er möchte mit dir kommunizieren. Er möchte dir sagen, du, das hier würde mir gut gefallen, wenn du das tun würdest. Es ist eine Kommunikation, eine Beziehung. Es ist eine Intimität. Gestern waren die Zeugen Jehovas vor meiner Tür und wollten mich davon überzeugen, dass ich Zeuge Jehovas werden muss. Ich bin verloren, wenn ich nicht in ihre Organisation reingehe. Meine Gerechtigkeit ist Christus allein. Meine Gerechtigkeit ist alleine Christus. Christus, der Gekreuzigte. Christus, der Auferstandene. Meine Gerechtigkeit ist Christus. Christus allein. Aber dann muss ich mich auch von ihm führen lassen und muss mich leiten lassen. Dann muss ich auch bereit sein, Herr, gib mir dein Feuer. Gib mir dein Feuer, gib mir Leidenschaft. Passion. Es ist eine Liebesbeziehung. Zum Abschluss, ich wollte es nicht machen, aber ich mache es. In dem Punkt bin ich, ich liebe das Hohelied. Ich liebe dieses Hohelied. Weil ich bin es gerade am Suchen, Moment. Ich hab's doch. Ach, Kapitel 5, Vers 2 bis 12, 16. 5. Gut. Sulamit. Sulamit ist die Braut. Die Braut. Die Gemeinde. Ich sehe immer die Gemeinde da drin. Sulamit. Was für ein poetisches Buch. Das ist absolut irre. Ich liebe das. Wenn ich das lese, dann... Ich meine, ich bin ja sowieso auch anders. Ne? Ich liebe ja auch Anne of Green Gable, wo Männer sagen, was guckst du dir denn da an? Aber es ist egal. Es geht um die Romantik, die da drin liegt. Ich schlafe, aber mein Herz wacht. Da ist die Stimme meines Geliebten, der anklopft. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose, denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Ich habe mein Kleid angezogen. Wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie sollte ich sie wieder besudeln? Aber mein Geliebter streckte seine Hand durch die Luke, durch das Fenster. Da geriet mein Herz in Wallung. Seinetwegen. Dieser Satz alleine. Da geriet mein Herz in Wallung. Seines Wegens. Das ist das. Bum, bum. Wenn es anfängt zu schlagen. Wenn wir plötzlich Leidenschaft kriegen. Wenn wir nicht mehr erwarten können, wann ist das nächste Gebetskreis, wann ist der nächste Hauskreis, wann ist der nächste Gottesdienst? Wir brauchen Gott. Und das Schöne ist, nichts können wir hinzufügen dazu. Nichts. Wir können nur eins machen. Herr, gib mir Leidenschaft. Gib mir Leidenschaft für dein Reich. Gib mir Leidenschaft für dich, Jesus. Das können wir. Und selbst dieses Gebet ist schon aus dem Geist Gottes gezeugt. Weil ohne den Geist Gottes könntest du diese Bitte Gott nicht bitten. Ohne den Geist Gottes könntest du es nicht. Seinetwegen. Ich stand auf, um meinen Geliebten zu öffnen. Da troffen meine Hände von der Myrrhe und meine Finger von feinster Myrrhe auf dem Griff des Riegels. Ich habe meinen Geliebten auf, aber mein Geliebter hat sich zurückgezogen, war fortgegangen. Meine Seele ging hinaus auf sein Wort. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, aber er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, welche die Runde machten in der Stadt. Die schlugen mich wund und sie nahmen mir meine Schleier weg, die Wächter auf der Mauer. Herr, belästige mich jetzt nicht, jetzt kann ich dich nicht gebrauchen. Ach, jetzt brauche ich dich, Herr. Aber plötzlich antwortet er nicht mehr. Und dann fängt unsere Seele an, Dinge zu suchen, die ich so unter diesen Wächtern sehe, die mich schlagen und mich entblößen. Weil die Seele braucht, da ist ein Vakuum drin. Und das muss gefüllt werden. Und das kann nur gefüllt werden durch den Geist Gottes. Allein nur durch ihn. Wenn das aber nicht gefüllt ist, dann haben wir Hunger. Und dann kriegen wir Hunger nach ganz anderen Dingen. Und diese Dinge schlagen uns. Und diese Dinge entblößen uns. Genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Ich sehe so das Bild der Braut und des Bräutigams. Und Jesus sagt, lass dich füllen von mir. Lass dich füllen von mir. Gott sucht Menschen, die leidenschaftlich sind. Leidenschaftlich für sein Reich. Sich hingeben, wieder neu hingeben. Du bist enttäuscht. Frag meine Frau. Die kann dir am besten sagen, wie enttäuscht ich war. Wie enttäuscht ich war von Gott. Wir sind 6 Jahre in keine Gemeinde gegangen, weil wir so enttäuscht waren von dem, was Gott zusammengefügt hat als eine Christenheit, wo jeder nur tat, was ihm wohlgefällig war vor seinen Augen. Es war kein König mehr im Land und jeder tat, was gut war in seinen Augen. Und wir waren so deprimiert. Ich war deprimiert. Meine Frau ist... Sie ist anders. Und ich bin froh, dass sie meine Frau ist, weil sie genau das Gegenstück ist von dem, was Gott mir gesagt hat. Ich werde diese Frau an deine Seite stellen und sie wird mit dir stehen. Und wie oft hat sie mit mir gestanden? Wie oft hat sie Dinge durchlitten? Ja, es hätte nicht sein müssen. Aber ich musste dadurch. Aber Ich bin heute das Zeugnis dafür, dass es einen Weg gibt und dass der Geist Gottes immer noch am Ziehen ist und immer noch am Locken und sagt, lasse dich mit Gott versöhnen. Lass dich mit Gott versöhnen. Ja, Herr, hier bin ich. Gebrauche mich. Mach egal, was du willst. Das sieht manchmal anders aus, als wir uns das vorstellen. Und wir sind enttäuscht von Gott, aber Geschwister, es ist nicht Gott. Ich würde sagen, zu 80% ist es oft eigene Suppe, eigengemachtes, wo wir uns das Leben selbst schwer machen. Geh raus aus dem Raum. Vorhin war so der Eindruck von Depressionsgeister. Das sind Räume. Geh aus diesem Raum raus. Du hast die Entscheidung. Niemand sonst auf der Welt kann das entscheiden. Niemand wird dir diese Entscheidung abnehmen. Du kannst aus diesem Raum rausgehen. Gott wird die Tür schließen und wird ein Schild drauf machen und wird draufschreiben, für dich ungewünscht und unerlaubt. Und dann hab eine Frau an deiner Seite, die, wenn du in diesen Raum reingehen willst, die zu dir sagt, Axel, du gehst gerade im Moment in diesen Raum rein. Und dann ist es gut, wenn du sagst, stimmt, ich gehe raus. Und du bist draußen. Weil dieser Raum ist nicht aufgehoben für die Kinder Gottes. Hört ihr das? Dieser Raum ist nicht für die Kinder Gottes. Das ist kein Raum, wo ein Kind Gottes drin zu stehen hat, noch sich zu unterhalten hat mit diesen Geistern, die in diesem Raum drin sind. Sondern ihr könnt ihnen die Tür weisen und sagen, stopp. Okay. Das war das, was ich zu sagen hatte. Ich hätte noch so viel mehr zu sagen. Und ich habe Sehnsucht. Lass uns auf, wenn es dein Herzensanliegen ist, bleib sitzen. Wenn es dein Herzensanliegen ist, dass du mehr von Gott willst, dann steh auf und wir beten. Wenn du von Gott mehr willst, ansonsten, wir brauchen kein Theater zu machen. Wir können sitzen bleiben. Nicht jeder ist an demselben Ort. Nicht jeder ist an demselben Punkt. Und es ist okay. Steh nicht auf, weil alle anderen aufstehen, sondern steh da auf, weil du eine Entscheidung heute treffen willst. Ich will heute eine Entscheidung treffen. Herr, ich will mehr von dir. Herr, ich will mehr von dir. Ich möchte das hassen, was du hast. Und ich möchte das lieben, was du liebst. Herr, ich möchte mehr von dir. Und ich bitte dich, dass du kommst mit deinem Geist. Und Vater, du siehst jedes Herz. Du weißt, wo jeder steht. Ob er steht, ob er sitzt. Vater, du siehst jedes Herz. Ich bitte dich, Vater, Herr, gebrauche uns. Lasse uns Töpfe sein in der Hand des Töpfers. Forme uns nach deinem Wohlgefallen und mache so, wie es dir wohlgefällig ist. Vater, wir wollen mehr und wir strecken uns aus nach dir und sagen, Vater, gib uns mehr. Lehre uns, den rechten Weg zu gehen. Und wenn du sagst, nach links, dann will ich nach links gehen. Und wenn du sagst, geh nach rechts, dann will ich nach rechts gehen. Es sind Menschen, deren ihr Herz ist sehr hart und sie sehen das in sich drin. Und sie wünschten sich, es wäre anders, aber es ist nicht anders da und sie haben sich mit diesem Zustand abgefunden. Dazu fällt mir die Stelle in Hesekiel ein, wo Gott zu Hesekiel sagt, sprich zu den toten Gebeinen. Ich habe zu Hause ein Herz, das ist aus Stein gemalt und das Kreuz sticht in dieses Herz hinein. Und in diesem Herz blutet es. Und Blut ist ein Sinnbild für Leben. Und Gott gibt dir Leben. Das Kreuz gibt dir Leben. Das, was tot erscheint, Gott vermag Wunder zu tun. Und ich bezeuge es heute und hier. Gott tut Wunder in deinem Leben. Strecke dich aus. Gib nicht auf. Und geh den Weg, den Gott mit dir gehen will. Amen.